Wie viel Geld ist am Konto?
Und das hat mich richtig gelähmt, komischerweise.
Also zu wissen, du musst nie wieder arbeiten.
Genau, ich konnte nicht mehr aufstehen und so quasi aus meinen alten Mustern heraus kreieren. Das hat, das als wäre so quasi mir der Saft abgedreht worden mit dieser Realisierung. Also es war eigentlich die größte Krise meines Lebens. Und irgendwann, eigentlich aus meiner Not heraus, habe ich mir gedacht, okay, dann breche ich meine Zelte ab, ich verkaufe alles und nehme meinen Rucksack und gehe ins Kloster.
Stellt euch vor, ihr kommt aus einem ganz kleinen Ort und in eurer Kindheit hattet ihr nicht diese großen Träume. Eure Träume haben nur gereicht bis zu der Grenze von eurer Ortschaft. Einige Jahre später kommt ihr zurück in diesen Ort als mehrfacher Multimillionär, als Startup-Founder, der im Silicon Valley diesen großen Traum gelebt hat, den alle versuchen irgendwie zu erreichen. Stellt euch vor, euer Auto ist ein fetter Lamborghini vor der Tür, aber ihr habt irgendwann gemerkt, dass wirklich Wichtige für euch ist es, anderen Menschen zu helfen. Ihr wart im Kloster, ihr habt viel über euch nachgedacht, ihr habt 2 Jahre bei Mönchen gelebt und heute helft ihr Menschen, ihren eigenen Weg zu finden. Das ist die Geschichte von Leo Wiedrich, der vor einigen Jahren in Silicon Valley ausgezogen ist, um das Startup-Leben zu leben, um den Traum für sich selbst zu erfüllen, den ganz viele Gründer haben. Und er hat den Traum erreicht, um dann zu merken, er ist total unglücklich. Und dann eine große Sinnkrise gefallen ist, um dann zu entdecken, auf was es in dieser Welt wirklich ankommt. Ich habe Leo eingeladen zum Podcast, zur Ali Malocci Show, von ihm einfach zu lernen, welche Dinge es denn sind, die uns wirklich glücklich machen. Ich habe von ihm gelernt, wie wir Menschen mit unseren Emotionen umgehen, was wir wieder mal zulassen müssen und warum gerade Männer manchmal sehr, sehr oft ein falsches Spiel spielen, das am Ende des Tages ihnen selber auf den Kopf fällt. Eine Story über Startups, Millionen, dicke Autos, Emotionen und den Weg zu sich selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Wann hast du realisiert, dass du nie wieder in deinem Leben arbeiten musst?
Also ich war, das war circa vor ziemlich genau 4 Jahren.
Das heißt, du warst 26 Jahre alt.
26, ja.
Und was ist da passiert, dass du das gecheckt hast?
Ich hatte so einen ziemlich coolen Loft in Downtown Manhattan.
New York.
In New York, ja.
Das Fenster zu New York, genau. Oben, ja.
Und ich habe damals meine vorige Firma aufgehört, da zu arbeiten und wollte gerne ein paar Aktien verkaufen, dass ich ein bisschen Cash auf der Seite habe und hatte vor einem Jahr davor schon mal circa 1 Million Dollar verkauft und habe mir gedacht, okay, ich brauche mehr, ich will mehr, was auch immer das heißt, und habe dann aber diesen Finanzblog, der heißt Mr. Money Mustache, ich weiß nicht, ob
du das kennst. Ja,
ja. Der hat so eine ganz einfache Rechnung, der sagt, wenn du mit 4% aus deinem Ersparten leben kannst pro Jahr, kannst du eigentlich ganz leicht in Pension gehen und brauchst nie wieder arbeiten, weil du kannst immer 4% wieder im Markt oder mit irgendwelchen konservativ angelegten, wenn du dein Geld konservativ anlegst, kannst du immer 4% zurückverdienen jedes Jahr. Mhm. Und ich habe halt versucht noch, also ein paar, was war circa, es war damals so, ich habe noch mal so 1,5 Millionen verkauft. Das heißt, ich hatte dann eine halbe hatte ich schon wieder ausgeben gehabt. Das heißt, ich habe so circa 2 Millionen im Bar am Konto gehabt und habe diese Rechnung gemacht. Okay, 4% von 2 Millionen sind 80.000. Kann ich mit 80.000 überleben? So 8 bis 10.000 Euro, Dollar im Monat. Habe ich mir gedacht, okay, es geht sich aus. und wie ich so quasi die Rechnung durchgemacht habe, da ist mir richtig so, ich sag mal, das Kastel runtergefallen, die Lade, oder ich vergesse die Metapher.
Ja, aber, das Kastel runtergefallen.
Genau, das Kastel runtergefallen, ich merkte, boah. Und das hat mich richtig gelähmt, komischerweise.
Also zu wissen, du musst nie wieder arbeiten.
Genau, ich konnte nicht mehr aufstehen und so quasi aus meinen alten Mustern heraus kreieren. Das hat, das als wäre so quasi mir der Saft abgedreht worden mit dieser Realisierung. Also es war eigentlich die größte Krise meines Lebens, nenne ich das oft. Ja.
Weil was weg war?
Der Sinn.
Ja, aber das heißt ja, dass der Sinn davor gewesen sein müsste, Geld zu verdienen.
Mein Wofür war weg, Ali.
Ja, aber welches Wofür hattest du? Aber welches Wofür war es denn davor, das weg war?
Kohle.
Wirklich?
Ganz unten.
Ah, unterbewusst.
Ja, ganz unterbewusst. Es war mir auch nicht so klar. Und natürlich gab es andere Bedürfnisse, die mir das erfüllt hat. Und ich habe mir jetzt immer Spaß gemacht. Und ich bin grundsätzlich, mache ich Dinge, die mir Spaß machen. Aber ich merke, wie das weggebrochen ist. Ich war immer so ein bisschen, ich komme aus einer Familie, habe nicht viel Geld gehabt. Habe immer das Gefühl gehabt, wir haben zu wenig Geld. Geld war immer irgendwie knapp. Das hat mich irgendwie verfolgt. Das heißt, unterbewusst hat sich das richtig so eingenistet als... Glücklich muss ich werden, indem ich nie wieder arbeiten muss und genug Geld habe. Ja.
Jetzt hast du gerade über deine Familie gesprochen, über deine Kindheit. Und du kommst aus Niederösterreich. Und du kommst jetzt aus keiner Familie, die jetzt wissen, wie Startups funktioniert, wie skalierbare Produkte funktionieren. Als du das damals erlebt hast, so gut, ich muss jetzt nie wieder arbeiten, hast du dann mal so mit deinen Eltern drüber gesprochen und gesagt, Mama, Papa, also ich kann in Pensa gehen?
Na, eigentlich nicht. Ich habe, wie ich meine erste Million verdient habe, habe ich ihnen circa so 100.000 überwiesen. Ich habe gedacht, okay, 10% möchte ich ihnen geben. Und seitdem war es aber eher schwierig, da wirklich meine Familie in diese Welt einzubringen. Ich habe jetzt eigentlich ein besseres Verhältnis mit meiner Familie als die Jahre davor. Da war es eher immer schwierig. Aber ich habe bis heute nicht wirklich das Gefühl, dass sie ganz damals oder heute ganz verstehen, wie sich mein Leben verändert hat. Verstehe ich auch. Ja, also ich bin halt wirklich gravierend links abgebogen ein paar Mal und bin immer noch ein Mensch, aber habe halt jetzt einen ganz anderen Zugang und Ausblick aufs Leben. Und da dieses ganz ernste, klare Gespräch zu dem Thema war eher... Weil ich habe oft das Gefühl gehabt, meine Mutter hat eher Angst, dass ich nicht genug Geld habe oder dass ich jetzt, wenn ich nichts arbeite, ob ich nicht irgendwann jetzt wieder was, ob das so, wie ich weggegangen bin vom Buffer, ob das gut war, weil ich jetzt vielleicht ja kein Einkommen mehr habe oder so. Ja.
Aber die wissen jetzt schon, dass du jetzt nie wieder arbeiten müsstest.
Ich glaube, sie verstehen es schon langsam, ja. Aber ich glaube, es ist halt auch, um ehrlich zu sein, ich habe dieses Gespräch, vielleicht hören sie dieses Interview und wir haben das Gespräch dann. Aber ob es ihnen so wirklich, ob man sich das so ganz klar, ob sie sich so ganz klar vorstellen können, würde ich
kurz ändern das jetzt. Wie viel Geld ist am Konto?
€10,8 Millionen US.
Okay. Ja. Das heißt, 4% davon jedes Jahr geht sich aus.
Geht knapp aus, ja.
Okay, also ich glaube, dass deine Eltern wahrscheinlich spätestens jetzt verstanden haben, dass du wirklich safe bist und nicht. Wenn du jetzt aber zurück bist in deine Kindheit, ich meine, du bist jetzt, glaube ich, 30, hast du gesagt, oder bald 30. Du gehst jetzt zurück und schaust du den Leo an, der war 12, sag mal. Und würdest dem in einem Fernseher zeigen, eine Doku über dich selbst, jetzt. Was wird der 12-Jährige sich über diese Person in diesem Fernsehkastel denken? Und dem sagt man nur, pass auf, das ist auch ein Österreicher, der kommt auch aus derselben Ecke wie du, ja, aus demselben Dorf oder Stadt. Schau mal.
Der weiß, dass er das mal werden wird. Oder das weiß er nicht. Oder ich zeige ihm einfach eine Person.
Also eigentlich weiß er es nicht zuerst. Ja. Und dann sagt jemand zu ihm, du übrigens nur zur Info, die Person bist du, ja.
Das sage ich nachher.
Genau.
Ja. Also ich glaube, er wird zuerst sagen, ich glaube, es wäre ihm zuerst sehr unnahbar. Also er wird sagen, mein 12-jähriges Ich würde sagen, ist cool, aber schaffe ich nicht.
Warum?
Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wie ich 12 war, wollte ich unbedingt Fußballprofi werden.
Ohne Scheiß?
Ja. Und war so quasi gerade vorm Sprung in die Fußballakademie vom SKN.
Ach so, also du warst auch gut.
Ja, relativ. Ja. Also, und das habe ich auch geschafft und ich bin so quasi beim SKN so quasi in die Akademie gekommen. War dann vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Habe auch gemerkt, also wie diese mit anderen Hyper-Testosteron gefüllten 14-Jährigen. Also ich war dann schnell verletzt, ich habe dann auch mit 14 Meniskus gerissen und hatte ein Jahr Auszeit. Wir haben vorher ein bisschen drüber geredet. Das hat mich in dem Moment irrsinnig geärgert. Mhm. Aber rückblickend war das natürlich eine tolle Zwangsreflexion, weil ich mir so quasi von der Seitenlinie, also literally von der Seitenlinie mir anschauen musste, was das wirklich für ein Leben ist und wie sich die wirklich miteinander, wie kompetitiv das ist und wie eigentlich unangenehm, gefühlslos, hart. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dann mit 14 diesen Moment, wo ich drauf geschaut habe und gesagt, ja, ich könnte es wahrscheinlich zurückschaffen. Ich könnte mit viel, viel Arbeit, vielleicht werde ich Profi in Österreich, weiß nicht, 100.000 im Jahr oder so, weil als besser habe ich mich nicht gehalten. Aber habe dann auch gemerkt, der Umgang, den Umgang mag ich nicht. Also das fühlt sich sehr unmenschlich an, als wären wir irgendwie Tiere oder eigentlich Soldaten. Also ich finde, in der Fußballakademie ist es sehr soldatenähnlich, wird ein bisschen gezüchtet, finde ich.
Also du wirst ja herangezüchtet, um dann zu liefern. Genau. Und wenn du nicht passt, fällst du raus.
Genau.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Und ich glaube, da bin ich einfach drauf gekommen, das will ich nicht mehr. Und
ab wann hast du geschnallt, dass es hört sich so blöd an, dieser Spruch, aber wann hast du irgendwann dann realisiert, okay, hey, ich bin jetzt gerade im Silicon Valley, wir haben da irgendwie so unsere Company. Wow, ich bin nicht mehr der 14-Jährige von damals oder der 12-Jährige, sondern jetzt könnte sich echt was ändern. Also wann war diese Phase deines Lebens, wo du dich eben, wo dieses, na, ich werde das nie sein, verwandelt hat zu, naja, vielleicht doch.
Also ich würde sagen, wenn ich ganz ehrlich bin mit dir, das ist sogar jetzt noch am Werden. Ich habe einen Blogartikel, den ich nie veröffentlicht habe, vorgeschrieben, der hieß, ich bin schon lange Millionär und lerne jetzt reich zu sein.
Weil ist stark.
Das, was ich am Konto habe, ist immer nur eine Sache gewesen, auch damals zu dem Zeitpunkt, oder Silicon Valley, oder die Firma macht 5 Millionen im Jahr, 10 Millionen im Jahr, 20 Millionen im Jahr, so wie heute 20 Millionen plus. Wenn du da immer nur auf dem Pferd reitest, so quasi, und nie vom Pferd absteigst und mal anfängst zu reflektieren, so wie ich das eigentlich nie gemacht habe, bis ich ins Kloster gegangen bin. Und eigentlich jetzt, dass die letzten Jahre mein Mindset auch zu dem werden lasse, was ich äußerlich von mir schon kreiert habe an Realität. Verstehst du,
was
ich meine?
Ja, ja.
Und ich merke, da bin ich immer, also es ist mir total peinlich, aber ich wache manchmal auf und lande in einer Denkspirale, wo das Endresultat ist, ich habe nicht mehr genug Geld, um mir Essen zu kaufen.
Echt?
Und ich weiß, es macht überhaupt keinen Sinn und jeder, der zuhört, denkt sich vielleicht, der hat irgendeinen Vogel. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, dass deshalb arbeite ich heute auch mit Menschen hauptsächlich von diesem Level heraus, weil ich selber am eigenen Körper spüre. Und ich kenne Millionäre, die viel mehr Kohle haben als ich. Und trotzdem armselig sind im Denkmuster, sag ich jetzt mal, oder im Mindset, weil sich das halt von Kindheit nie, weil sich das nicht von selber ändert, nur weil sich die Zahlen auf deinem Kontostand ändern. Du musst die emotionale Nacharbeit, so nenne ich es jetzt mal, machen. Wenn du es nicht machst, kannst du, ja, ist es egal, wo du ankommst eigentlich. Ja.
Wenn ich mir diese Startup-Welt ansehe, am Anfang sagen alle, sie haben ihr Warum, ihr Why, sie wollen die Welt retten, nicht so sein wie die großen Konzerne, und am Ende will jeder verkaufen an Konzern. Das ist so diese Reise. Ich sage den Leuten immer, wenn du das weiterdenkst, am Ende ist für euch der einzige Exit-Partner irgendein großer Konzern. Und dann hörst du so Sachen wie, die meisten können mit seelischen Problemen nicht umgehen, ja. Die meisten Startups scheitern selten jetzt am Markt, sondern wirklich am Founder-Clash und solche Themen. Also alles, wo du sagst, das findet da in unserem Kopf statt, zwischen unseren Ohren. Woran liegt das? Warum ist das so? Warum ist das so? Alle wissen's unter vier Augen erzählen dir die Leute noch viel schlimmere Dinge. Aber nach außen ist immer dieser Hockeystick und noch weiter und Wachstum und. Und dann triffst du Leute, die es irgendwie geschafft haben, aber innerlich noch nicht ganz eben jetzt das realisiert haben oder noch schlimmer, einige zerbrechen daran viel früher schon. Woran liegt das? Ist das eine Startup-Geschichte? Ist das eine gesellschaftliche Geschichte?
Ja, ich glaube, wir tun uns halt alle schwer. Oder ich aus meiner Erfahrung und aus den Menschen mit dich, also ich habe jetzt circa, ich habe mal nachgerechnet, ich habe so über 1000 Sitzungen gemacht mit Gründern, also Coaching-Sitzungen. Mhm. Und wenn ich nachdenke, woran es liegt, ist, glaube ich, das verwundbar zu sein. Also wenn ich wirklich von mir spreche und es irrsinnig Angst macht. Also wenn ich wirklich ganz, du fragst mich, wie viel Geld habe ich im Konto. Wenn ich nicht Kapazität habe, Angst zu spüren, kann ich dir nicht antworten auf die Frage. Und ich glaube, wir haben alle relativ wenig Kapazität, Angst zu spüren.
Aha.
Und ich glaube, an dem liegt es, dass wir dann oft eben in Rhythmen landen, wo wir eben gefallen wollen und Herdentiere sind und Rudeltiere sind, die noch so erfolgreich sind, aber trotzdem irgendwo einem Muster noch folgen, wo sie nicht wirklich verwundbar sein müssen. Und ich fand es einfach spannend, was im Vorgespräch wir zwei ein bisschen gesprochen haben, wo du sagst auch, dieses, jetzt stehe ich allein da. Und das ist ja verwundbar. Und jetzt mache ich mein Ding. Und was wer anderer denkt, ist mir wurscht oder nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, diese Verwundbarkeit zuzulassen, ist für alle Menschen schwierig. Und ich glaube, wir sind beide noch mal sozialisiert als Männer, wo es noch mal eine Gender-Komponente gibt, wo das nicht okay ist. Ja.
Aber hat das was damit zu tun, dass wir eigentlich immer geliebt werden wollen, aber uns irgendwie selber diese Liebe nicht geben und deshalb dieses Gefallen wollen anderen so wichtig ist, wenn wir es irgendwie selber nicht schaffen, unser eigener Vater zu sein oder eigene Mutter zu sein oder wie auch immer?
Ich glaube, ist eine gute Komponente. Ich glaube, für mich reflektiere ich es auch so, also wenn ich dir jetzt zuhöre, ist, wir wollen überleben. Und im Stamm, in der Sippe, in der Gruppe, überlebst du, wenn du nie allein dastehst. Und wenn du vor, weiß nicht, 20.000 Jahren eine originelle Idee hast, wir könnten es ja so machen und alle schauen dich an, ob du blöd bist und die schließen dich um Gottes Willen aus, dann bist du wirklich tot. Also du lebst nicht allein in der Wildnis oder vielleicht ganz wenige. Ja. Und ich glaube, das ist unsere Urangst. Natürlich, Liebe spielt da mit und uns Selbstliebe ist ein wichtiges Thema und daran zu arbeiten, sich selber in den Spiegel schauen zu können und wirklich ehrlich sagen zu können, ich habe den Typen gern, der mir da aus den Augen schaut. Keine leichte Sache. Grundsätzlich glaube ich, habe es aber oft viel mehr mit Angst zu tun und unserer Kapazität, diese Angst zuzulassen von, jetzt stehe ich allein da. Und das ist wirklich eine Todesangst. Und weil damals war es eine Todesangst und neurologisch hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert in den letzten 20.000 Jahren. Also wenn du jetzt wieder von einer Firma aussteigst, dich von einem Partner trennst, dich von einer Freundesgruppe trennst, das sind alles Momente, wo du Todesangst zulassen musst, weil du vor so und so viel tausend Jahren das nicht wahrscheinlich weniger in Kauf genommen hättest. Ne?
Wie bist du selbst aber mit dieser Angst dann umgegangen? Also du hast ja, ich habe dich damals kennengelernt das erste Mal, das ist jetzt echt fast 8 Jahre her, das ist Wahnsinn. Und da hattest du noch mehr Haare am Kopf. Ja, das war Wahnsinn. Ich glaube, ich habe niemanden gekannt, der so übers Gesicht gegrinst hat wie du. Ja, du warst so neugierig. Du wolltest alles wissen, du hast dich mit allen connected bei uns im Büro. Du wolltest, wow, du warst da. Und ich habe mir gedacht, boah, hey, geil, ja. Da bist du, glaube ich, damals zu Weihnachten nach Österreich und zu deiner Familie und hast, glaube ich, im Rucksack lauter iPads gehabt für die ganze Familie. Und hast dann später mal erzählt, wegen diesen iPads haben die irgendwie geschnallt, okay, der verdient doch Geld.
Ja, ja.
Und dann hast du das Unternehmen aufgebaut, ist jetzt wirklich erfolgreich geworden, ist jetzt ziemlich bekannt geworden, weil ihr alles transparent offengelegt habt, die Revenues, die Einnahmen, wie ihr arbeitet. Sie war jetzt einer der ersten Teams, die gesagt haben, wir arbeiten global, remote. Mhm. Das ist alles offen rausgetragen. Und dann aber irgendwann kam es dann diesen Zeitpunkt, da bist du dann ausgestiegen.
Mm.
Und dann hast du mir irgendwann erzählt, du, das war nicht so super, wie man es vielleicht am Anfang oft glaubt. Ja. Ich meine, da war ja diese Todesangst ja auch da, allein zu sein.
Absolut.
Ja. Wie kommt man damit klar? Vor allem, wenn man gemeinsam sowas erfolgreich aufbaut. Weil ich kenne das meistens, da baust du das auf, es funktioniert nicht, dann zerbricht es. Aber wenn du etwas so Erfolgreiches aufgebaut hast und du warst ja mehr als Geburtshelfer, du warst ja wirklich dabei, wie geht man dann damit um?
Also ganz plump gesagt, ganz konkret lernen, Angst zu spüren im Körper. Und ich habe das eigentlich immer vernachlässigt und um ehrlich zu sein, vernachlässigt, auch nicht gewusst, wie. Also ich wusste nie, was soll das überhaupt heißen. Aber ich merke mehr und mehr, die Wurzeln meiner wirklichen Probleme sind viel näher, als ich glaube. Ja, und natürlich das äußerliche Aufbauen von Firmen und erfolgreich sein ist alles super. Und das muss ich auch nicht weggeben. Deshalb, also ich bin jetzt nicht im Kloster geblieben, sondern ich sitze wieder da und ich fahre ein schönes blaues Auto. Und
Über das reden wir noch.
Aber gleichzeitig habe ich gelernt, wenn ich diese andere Komponente von dieser inneren Welt, wenn ich damit nicht klarkomme, dann werde ich wirklich zerbrechen. Und Momente wie von der Firma aussteigen haben mich eben dorthin geführt. Und ich habe wirklich ganz konkret angefangen zu lernen, auch wenn, so wie wir zwei jetzt da sitzen, zu sagen, was heißt es, Angst im Körper zu spüren?
Ja. Wie fühlt sich das an?
Also zum Beispiel jetzt auch dir ganz konkret, wenn du sagst, wie fühlt sich Angst im Körper an? Die meisten Leute haben das sich noch nie gefragt. Ja, zu sagen, wow, da kribbelt es mir in der Brust ein bisschen. Vielleicht zieht sich was zusammen bei mir. Die Atmung wird ein bisschen flacher. Und dann entspannt sich was, wenn ich das zulasse. Und auf einmal werde ich eigentlich locker und lebendig. Und es ist wirklich diese Übung und also zwei Modalitäten oder drei Modalitäten, wo ich das gelernt habe. Das eine war im Kloster in der Meditation von den Mönchen, die ganz konkret im Körper arbeiten mit diesen Sachen. Dann habe ich so eine Traumatherapie-Modalität angefangen, auch eine Ausbildung zu machen, weil die für mich so kräftigend war. Die heißt Somatic Experiencing. Und dann gibt es eine dritte, die heißt die Greenberg-Methode.
Und das kenne ich, das ist super.
Ja, und denen liegt dieselbe Basis zugrunde, wo du lernst einfach mit deinen körperlichen, ganz konkreten Reaktionen dann, weil ich bin kein Philosoph, ja, also ich bin ein schlechter Philosoph. Ich sage, okay, ganz konkret, wenn du davon sprichst, was meinst du damit? Wo ist es im Körper? Wie spürt es sich an? Was hast du für Bilder dazu? Und können wir uns mit dem ein bisschen auseinandersetzen, ja.
So aufgehört hast, bist du damals ins Kloster gegangen.
Ja.
Das hat, glaube ich, Steve Jobs auch gemacht. Und ganz viele Menschen. Also, weißt du, was lustig ist? Also
Ich glaube, der war in Indien. Er ist nach Indien gegangen, ja.
Ja, genau. Ja. Du warst in New York, glaube ich, irgendwo in der Nähe.
In der Pampa,
im Norden, ja. Als ich bei Watcher Du aufgehört habe, bin ich auch ins Kloster gegangen, aber in Kärnten, in ein Vipassana-Kloster.
Cool.
10 Tage Schweigemeditation und dann nach China.
Ah.
Warum tut man sowas? irgendwie haben wir es irgendwie alle gemeinsam. Und zwar nämlich, also ist ja nicht so von 100 auf 50, sondern von 100 auf die Welt draußen lassen.
Ja.
Warum bist du damals ins Kloster gegangen?
Ich weiß, ich sitze da und dich interviewt, aber ich weiß das von dir gar nicht. Und mich, ich merke, es würde mich interessieren, wie das für dich war, deine Erfahrung, was du da gemacht hast.
Ich musste weg. Ja. Ich bin aus meinem eigenen Baby rausgeflogen, mehr oder weniger. Es war so wie dieses Nähe, weg.
Ja.
Und das kann auch kein Mensch verstehen. Ja, die Leute sagen jetzt, entspann dich mal, fahr auf eine Therme und denkst da, du bist weg von dieser Erde.
Mm.
Und du wirst wissen, warum. Mm. Und dann erzählt dir jemand von so einem Kloster, wo du 10 Tage lang nur schweigst und kein Wort sagst und denkst da, das ist es. Genau so kommst du zustande. Aber jetzt kann ich auch nur für mich selber sprechen.
Ja, cool. Finde ich mich selber ein bisschen, bei mir war es eine Spur anders. Ich bin wirklich aufgewacht zu diesem. Also ich hatte so zwei einschneidende Punkte. Das eine war das mit dem Geld und ich merke, ich kann nicht mehr arbeiten oder ich muss nicht mehr arbeiten und ich kann auch nicht mehr. Also das war beides real. Wahnsinn. Und ich habe einfach nicht mehr gewusst, okay, warum mache ich dann irgendwas? Ich bin ja richtig angestanden. Und habe mich so umgeschaut, so wer sitzt da neben mir oder wer ist da noch da? Und die sind alle irgendwie in ihrem Radl drinnen. Ich meine das gar nicht abwertend. Die leben halt ihr Leben. Und da sitzt jetzt auf einmal jemand wie ich, der auf einmal voll zum Stopp so quasi kommt. Und ich war gleich ziemlich verwirrt und auch ziemlich verloren, habe ich mich gefühlt. So, also so quasi wie Ende der Straße. Also für mich, ja. Da hört jetzt alles auf. Und dann hatte ich noch ein zweites einschneidendes Erlebnis. Ich habe schon viel meditiert zu dem Zeitpunkt, wo ich auf dieser Couch, also wirklich, also dieser Loft war on Broadway, direkt, also in der.
Also, dass du dann nachher, als du ausgestiegen bist, in New York dir ein fettes Loft besorgt.
Ja, genau. Ja.
So geil.
Und also du schaust wirklich runter auf die eine der busiest Shopping Streets von der Welt. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich bin auf dieser Couch gelegen und mit dieser Floor-to-Ceiling-Windows, also
dieser riesen
Glasfront vor mir. Und mir ist so gekommen, ein Grund, warum ich alles gemacht habe, war, ich wollte meinen Vater stolz machen.
Wow.
Und das war auch so wie Schuppen vor den Augen, so auf einmal so fällt das ab. Und das waren irgendwie zwei so sehr neue Einsichten und ich wusste nicht wirklich, wie gehe ich damit um. Und das hat sich sehr weich angefühlt und ich war ein ziemlich gerader...
Stimmt, du warst damals so zack.
Genau. Ja. Und diese Methoden haben sich irgendwie nicht adaptieren lassen auf diese neuen, irgendwie nicht ganz greifbaren emotionalen Einsichten. Ja, das war irgendwie auf einmal schwierig. Und ja, ich war sehr verloren und wusste nicht, wo soll ich das hintragen? Ich selber verstehe mich nicht. Ich habe angefangen mit ein bisschen Psychotherapie damals. Das hat auch nicht so gepasst. Das war auch so ein bisschen ein gestresster Psychotherapeut in New York City, wie aus irgendeinem Film kennt. Aber ich habe ein paar von diesen Büchern gelesen, von Thich Nhat Hanh. Das ist dieser buddhistische, vietnamesische Mönch, der wirklich das ganz einfach gemacht hat, ja, also so quasi zurück zum Körper, dich spüren, Gefühle zulassen. Und ich habe mich da wirklich ein bisschen zu Hause gefühlt, muss ich sagen, wieder. Und habe dann zufällig von einem von den Büchern hinten gelesen, es gibt auch ein Kloster in 2,5 Stunden von New York City im Norden. Und bin dort ein paar Wochenenden hingefahren. Und irgendwann, eigentlich aus meiner Not heraus, habe ich mir gedacht, okay, dann breche ich meine Zelte ab, ich verkaufe alles und nehme meinen Rucksack und gehe ins Kloster. Und die Hoffnung, also um auf deine Frage zurückzukommen, die Hoffnung, warum macht man sowas? Die Hoffnung war irgendwie dort ein friedvolles und verständnisvolles Umfeld zu finden für diese Emotionen und Gefühle, die mir so neu waren und wo ich mich so unsicher gefühlt habe und auch niemandem vertraut habe, dass er mir da, weißt du, weil es für mich alles, ich war ja so wie ein verschreckter Fuchs ein bisschen so, Startup-Tipps kann man mir geben oder was auch immer,
aber
das war irgendwie sehr neu und mir auch sehr unangenehm, glaube ich, dass ich in der Situation war auf einem gewissen Level.
Hast du dann dort gefunden, was du wolltest? Ich meine, du warst wie lang? 2 Jahre dort?
Ja, also ich war dann, die Reise ging dann, dass ich so 6-7 Monate in diesem einen Kloster war. Dann bin ich 6-7 Monate in ein anderes Center weitergewandert. Und dann habe ich nochmal so 4-5 Monate in einer Wohnung neben dem Kloster verbracht. Aber habe ich gefunden, was ich gesucht habe? Nicht dort, aber in mir. So.
Ja, aber hat das schon 2 Jahre gedauert?
Ja, also es dauert immer noch, ist eine Antwort auf deine Frage. Aber ich glaube, ich habe zumindest innerhalb dieser 2 Jahre eine gewisse Festigkeit in mir finden können oder ein gewisses Vertrauen zu mir, das nicht mehr auf dieses Geldthema projiziert wurde oder auf meine Identität als Gründer projiziert wurde, sondern wirklich ganz konkret Vertrauen in mein, wie soll ich sagen, körperliches Dasein als Mensch. So, ich habe Füße am Boden, das erdet mich. Und ich sitze im Sessel, ich spüre meinen Rücken, ich habe eine gewisse Stabilität in mir, zu mir. Mhm. Ja. Mhm. Also auch wenn du das spürst, wenn oder jeder, der zuhört, wenn der sich einfach einen Moment Zeit nimmt, merkt man, das ist meine echte Kraft.
Ja. Das ist einfach dieses sich selbst vertrauen.
Genau, und da finde ich immer spannend, vor allem die deutsche Sprache jetzt anzuschauen, sich selbst vertrauen. Also was baue ich mein Selbst? Aus einem Körper, aus meinen Gedanken, aus meinen Emotionen, aus meinen Visionen. Und je mehr Vertrauen ich zu dem aufbaue, das heißt zwangsläufig, desto besser muss ich das kennenlernen, diese Teile von dem Selbst. Und die meisten Leute, die ich kenne, befassen sich nicht mit dem Selbst. Sie glauben, sie tun es oder es wird so gängig, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das wird so als Wort rausgehaut. Aber wenn man sich wirklich beim Wort nimmt und sagt, okay, Selbstvertrauen aufbauen, das ist jetzt eigentlich kein magisches Phänomen, sondern jeder kann sich hinsetzen und sagen, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben, okay, woraus ist mein Selbst gemacht? Okay, aus diesem, okay, ich habe einen Körper, der ist offensichtlich gehört, der zu meinem Selbst. Ich habe diese Spirale an Gedanken, das gehört auch zu meinem Selbst. Wie lerne ich die kennen? Oder wie baue ich Vertrauen zu denen auf? Oder wie vertraue ich in mein Körpergefühl, dass es real ist, dass mein Hintern jetzt hier im Sitz sitzt und sich neutral anfühlt?
Wie hast du... Du hattest ja, als du bei Buffer raus bist, ja eine Identität, eine offizielle, der Founder von Buffer.
Genau, ja.
Und der Leo aus Österreich.
Ja.
Und jetzt habe ich bewusst am Anfang dich gefragt, oder irgendwann dich gefragt, wie viel Kohle hast du, der Millionär. Es gibt ja manchmal diesen Augenblick, wo man dann im Leben irgendwie von jemandem auch meistens hört, wer bist denn du eigentlich, wenn keiner hinschaut. So wie in meiner Jugend gehört, das höre ich jetzt ab und zu. Hast du diese Phase für dich gemeistert, dass du unabhängig von diesen Identitäten, die du dir erkämpft hast oder erarbeitet hast, ja, der Founder, der dieses, jenes, also meistens so ein Objekt der Erwartung anderen, hast du es geschafft, wenn man dich fragt, wer bist denn du wirklich, hast du auf das eine Antwort?
Zum Glück nicht.
Wow, zum Glück nicht?
Ja, zum Glück keine Finale, ne?
Und warum also, zum Glück?
Naja, weil zum Glück habe ich, ich sage zum Glück habe ich keine finale Antwort auf diese Frage, weil mir das Leben bis zum Ende meiner Tage neugierig macht.
Weil das heißt, hättest du diese Antwort, dann?
Wär's fad, ne? Also würden wir uns selbst wirklich kennen, was machen wir dann?
Das heißt aber, dass das ganze Leben, das wir als Menschen haben, eine Reise zu uns selbst ist, wo wir hoffentlich immer die Lösung haben.
Na,
nicht einmal.
Das ist gar nicht, also da verliert, ich glaube, dann läuft man immer irgendwas hinterher. Ich glaube, mein Zugang ist, und das, ich spreche da nicht nur aus Erfahrung, sondern auch ein bisschen theoretisch, ich bin da selber ein Schüler, ja. Aber meine Erfahrung ist zu sagen, ich werde mich nie selber kennen. Und trotzdem werde ich es immer wieder ein Stück näher, eine Facette weiter von mir kennenlernen. Nicht um irgendwann wo anzukommen, sondern um mir immer wieder ein Stück näher zu kommen, genauso wie ich gern, weiß nicht, den lieben Menschen um mich herum ein Stück näher kommen möchte. Es ist sogar ein Prerequisite, dass ich das mit mir mache. Und ja.
Woher hast du eigentlich nach Buffer und nach dem Kloster, also wie hast du dann herausgefunden, dass du zum Beispiel jetzt, weiß ja kein Mensch, ob du das jetzt in 10 Jahren auch noch machst, aber jetzt bist du ja ein Coach für Leute, die selber sehr erfolgreich in einem Bereich waren, wo irgendwie so noch nicht ganz fertig sind. Ja? Du nennst es so schön, Leaders who are not done. Wie kam es dazu, dass du gecheckt hast, jetzt will ich das machen oder jetzt bin ich das? So bis hin zu, wie viel du verlangen kannst. Also woher hast du diese neue Persona irgendwie erschaffen?
Also was übergeblieben ist, wo man da schon richtig fad war, nach über einem Jahr dieser Zeit an so quasi stiller Reflexion, habe ich gemerkt, warum mache ich irgendwas, warum liege ich nicht einfach am Strand herum und was macht mir, und die Frage auch, was macht mir wirklich Spaß, was macht mir wirklich Freude? Und ich glaube grundsätzlich, das halte ich ein bisschen für eine menschliche allgemeine Einsicht, grundsätzlich anderen zu helfen, andere zu unterstützen, bringt eine irrsinnige Freude und irrsinnige Dankbarkeit, in mir zumindest. Ja. Und ich habe da zum Beispiel im Kloster viel gelernt an diesen Meditationstechniken und auch diesen traumatherapeutischen Coaching-Tools und habe da eher so mit Freunden, die das irgendwie interessiert hat, ja, die sagt, ich stehe selber gerade an, so wie wir ein bisschen telefoniert haben, das würde mich auch mal interessieren, oder setzen wir uns doch mal zusammen oder so, einfach freundschaftlicher Austausch. Und ich habe gemerkt, wow, mir geht's so gut, einfach wenn ich jemandem gegenüber sitzen kann für 1-2 Stunden und wirklich in die Tiefe gehen kann zu einem Thema und den unterstützen kann bei dieser Selbsterforschung, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und der dann rausgeht oder die dann rausgeht und sagt, wow, ich spüre mich. Ja. Und schön langsam hat sich das für mich dann weiterentwickelt, so, okay, wen will ich besonders unterstützen? Wen finde ich besonders sexy als in der Interaktion? Und für mich, was ich besonders sexy finde, sind eben Leute, die schon sich wirklich mal getraut haben, ins Volle gegangen sind mit irgendeinem Thema und irgendwann irgendwie voll gegen die Wand gekracht sind. Mhm. Ja. Aus Naivität, aber auch als irgendwie, ja, als Lebenserfahrung heraus. Mhm. Und mit denen helfe ich dann gern, ja, die sagen, das war eh gut oder die Firma ist eh gut gelaufen oder ich bin da eh erfolgreich geworden als Künstler oder als Sportler oder in welche Richtung auch immer. Aber irgendwie, das war's nicht. Das ist jetzt noch nicht alles. Und ich bin die irgendwo so verwirrt sind wie ich damals, ja, im Riesenlauf, ein paar Millionen am Konto und Lähmung, so quasi, die auch niemand versteht gesellschaftlich, ja, wo jemand zuhört, ja, den Gebitte.
Dem geht's eh
Wein,
super.
Wein mit den 100-Euro-Scheinen im Mercedes oder was auch immer die Metapher ist dazu. Und das taugt mir einfach, ja. Auch die sich dann verwundbar machen, die Großen, die Starken sind, die aber zu mir kommen und sagen, weißt du was, so wie wir es jetzt machen, ich habe auch nicht die Antworten und die schauen halt zu mir auf und ich bin der Gründer oder ich bin der Influencer oder ich bin der und der und die wirklich wieder in die Verwundbarkeit kommen. Du nennst es wieder zu sich finden, ich nenne es in die Verwundbarkeit kommen. Ich glaube, wir reden eigentlich über dasselbe. Das taugt mir einfach, wo wir dann am Ende Mensch zu Mensch gegenüber sitzen, diese ganze Identitätsfrage ein bisschen wegbricht und wir uns einfach in die Augen schauen können und sagen, ja, so ist es und was machen wir jetzt?
Hättest du dir selber gewünscht, dass damals, als du diese Krise hattest in New York, dass jemand wie du selbst heute da gewesen wäre?
Absolut. Es ist auch ein riesen Mitgrund, warum ich das jetzt mache. Also, wo ich das Gefühl habe, ich packe all diese Erfahrungen, die ich habe und meine unternehmerische Erfahrung, meine Meditation, meine therapeutische Somatic Experience Ausbildung als und mache irgendeinem tolles Suppe draus und die biete ich an. Und ich hätte mir jemanden gewünscht, der mich auch, Entschuldigung, über die Breite dieser menschlichen Facetten unterstützen kann. Und ich habe auch heute wen. Ja, oder ich habe auch einen tollen Coach, der mich heute unterstützt. Und ich arbeite seit 3 Jahren immer mit wem. Und kann mir das Leben gar nicht mehr vorstellen, ohne jemanden, wo ich meinen ganzen Scheiß hinbringen kann. Und es hält mich auch sehr, es behält mich auch am Boden, so quasi, weil ich glaube, wir sind alle nur ein Teil einer Kette. Und wenn wir irgendwann glauben, naja, aber ich bin am Ende der Kette, dann so sehr man glaubt, man ist da cool oder man ist da irgendwie dann der Unantastbare. Meine Erfahrung, die muss geschlossen bleiben.
Ja.
Und ich unterstütze diese Menschen, aber und jemand unterstützt mich und hoffentlich unterstützt den wie jemand anderer. Und wir sind so quasi, ja, wir sind irgendwie soziale Wesen, die sich gegenseitig unterstützen.
Hast du eigentlich das Gefühl, oder andersrum, es gab mal eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, da haben sich Menschen nicht jeden Tag geduscht. Mhm. Ja, das kam erst. Das heißt, du musst dir vorstellen, die waren auf einer Feier und alle haben gestunken. Mittlerweile ist es meistens normal, dass wir uns jeden Tag duschen. Mhm. Manche tun sogar 2 Mal am Tag Zähne putzen. Mhm. Du hast vorher gesagt, du kannst es dir gar nicht mal vorstellen, nicht irgendeinen Coach zu haben.
Genau.
Glaubst du, dass wir langsam endlich checken, dass wir für das, was hier drin passiert und diese Verbindung von Kopf und Körper auch Begleitung brauchen und das eigentlich alleine nicht schaffen? Also, dass es irgendwann normal wird, dass man sagt, ja, ich gehe heute zu meinem Coach, zu meinem Therapeuten, whatever.
Also, ich finde es ja viel geiler, es nicht aus der Perspektive von schaffen wir es mal, sondern können wir es mal richtig feiern?
Ja.
Im Sinne von, und die Sportanalogie finde ich da ist einfach die beste, zu sagen, es ist ja eigentlich, wenn man sich, weiß nicht, im Fußball Jürgen Klopp anschaut oder so bei Liverpool oder irgendein Coach, der voll gefeiert wird gerade, das sagen auch nicht die Spieler, jetzt schaffen wir es, dass wir uns trauen, einen Coach zu haben.
Ja, der mit uns trainiert.
Ja, genau.
Ja.
Sondern da ist das eine Ehre,
ja,
zu sagen, wow, wir haben den besten Coach. Schatz, fast schon ein bisschen Schatz mich an. Mhm. Ich habe den besten Coach
der Welt. Im Sport ist es das Normalste auf der Welt, dass du dir einen Coach holst, damit du auf den nächsten Level kommst.
Nicht nur das Normalste, sondern das sehr positiv
gefällt. Ja, ist es.
Und ich sehe meinen Zugang als Coach auch so, nicht so, also ich genieße es, zum Beispiel, wenn Kunden zu mir sagen, ich bin so dankbar, dass du mein Coach bist, dass du da bist für mich. Und das meine ich gar nicht als irgendwie, sie müssen das nicht sagen, aber es taugt mir einfach, weil das ist allgemein die Haltung, die ich in die Welt tragen will, zu sagen, mit geschwollener Brust, und ja, natürlich, das sind meine Mentoren und das sind meine Coaches und das sind die Leute, die mich unterstützen und wir sind eine Crew und so trete ich auf und ich finde, jeder Leader und jede Person, die langfristig viel auf sich hält, provokant gesagt, die braucht ein Wellness-Team, die braucht ein in meinen Coaching-Sitzungen sage ich oft so quasi, der Marcel Hirscher, der holt sich den besten Masseur und den besten Mentor und den besten Skimacher und der hat das eine Crew um sich.
Das ist quasi ein Endprodukt
von ganz
vielen Menschen.
Und so sind, ich glaube, wenn wir uns auch anfangen, so zu sehen als dieses Mitprodukt in Begegnung mit anderen, das macht uns nicht nur normal, sondern das macht uns zu den Superstars gar nicht in Relation, sondern zu den Superstars unseres Potenzials. Ja. Und ich glaube, das finde ich einfach spannend.
Aber die Kunst ist es schon, dass man Schüler bleibt und Lehrender wird.
Genau.
Und immer in diesem Zwischenspiel ist.
Ja.
Weil das Gefährlichste ist, wenn du denkst, als Coach jetzt habe ich es verstanden.
Du bist fertig, ja.
Genau, du bist fertig oder du immer in dieser Schülerrolle bleibst, aber nie checkst, ich habe so viel gelernt.
Genau.
Und das kann ich irgendjemandem weitergeben, der vor einem Jahr durch denselben Mist durchgegangen ist wie ich. Mhm.
Finde ich spannend. Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also manche Leute haben das Problem, dass sie schon den 17. Kurs machen oder mit dem 17. Therapeuten oder Coach arbeiten und so immer nicht hinaus wagen, sich zu zeigen. Und andere, das hat natürlich positive und negative Seiten. Ja. Und die Unterstützung, die jemand braucht, ist immer ein bisschen anders. Aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Gehen wir nochmal zurück in deine Jugend. Jetzt erzählt man diesem Burschen von damals, hey, schau mal, die Person bist du. Mhm. Wäre der stolz drauf? Würde dich cool finden?
Extrem, glaube ich, ja.
Warum?
ich glaube, der wird den Typen, der ich heute bin, extrem cool finden, aus zwei Gründen. Einerseits, weil er die Kohle gemacht hat, die er immer haben wollte.
Mhm. Um den Papa stolz zu machen?
Eigentlich für sich selber,
um endlich
sich kaufen zu können, jedes Computerspiel. Dann
gehen viele Computerspiele aus, ja.
Und jeden, weiß ich nicht, so oft zum Eisgeschäft laufen kann, wie er will.
Ja.
Ich glaube, das würde er geil finden und inspirierend und stark. Und ich glaube, er wird sich wahrscheinlich nicht so ganz identifizieren können damit als 12-Jähriger, aber irgendwo wird er sich auch freuen, dass er in dem eine Person sieht, die emotional auch da sein kann, ja, die nicht wegläuft mehr vor Gefühlen, die auch ihm helfen könnte, wenn er traurig ist, wenn er verärgert ist, einfach den Raum zu halten. Mhm. Und ich glaube, das wäre eine Komponente, die ihn sehr ganz machen würde oder sich sehr, wie soll ich sagen, sehr, wo er sich, glaube ich, sehr gehalten oder geborgen oder wirklich
auch beschützt oder diese Sicherheit, genau, einfach
Sicherheit in sich finden könnte. Das wären, glaube ich, so die zwei Komponenten, die ihm rausstechen würden.
Du hast vorher gesagt, du wolltest Fußballer werden und dann irgendwann hast du gemerkt, das wird nichts. In welchem Alter warst du? Ungefähr.
Also 14, 15.
Okay. Hast du die Schule ganz normal abgeschlossen?
Ich bin dann in die Sir Karl Popper Schule in Wien.
Ah.
Das ist so.
Das ist diese Begabtenschule im vierten Bezirk?
Genau, ja. Das ist ein Fokus.
Da warst du? Mhm. Das heißt, du hast dann die Schule in Wien fertig gemacht, obwohl die Familie am Land war?
Genau.
Okay. Mhm. Als du die Schule fertig gemacht hast, da gibt es immer so diese Fragen im Vorfeld. Ja, weißt du schon, was du nach der Schule machst? Mhm. Weißt du schon, was du später mal beruflich machst? Mhm. Was gab es da für Antworten von dir? Ich hatte Unternehmen im Silicon Valley.
Nein, das kam erst später. Also wie ich dann den Fußballtraum langsam begraben habe, habe ich mir gedacht, okay, ich will trotzdem, also ich weiß, es klingt ein bisschen plumper, ich will trotzdem Kohle machen. Ich will trotzdem irgendwie finanziell nicht dieses Radl im Kopf dauernd hören. Mhm. Und was ich gelernt habe, damals von meinen Mitschülern, die waren alle irgendwie sehr, also wirklich sehr begabte, tolle Leute, die alle gesagt haben, ja, in Österreich studiere ich fix nicht. Ich studiere in Amerika oder in Oxford oder in Cambridge oder irgendwo in England.
Oh, okay.
Oder in der Schweiz oder in St. Gallen. Oder das waren halt die coolen Destinations so quasi
okay.
in der Zeit. Und ich war so eher ein bisschen der dahergelaufene Bub vom Land und der sich halt angehängt hat an das und nachgefragt hat, wie geht das, was muss man, wie studiert man überhaupt irgendwo anders oder und der Traum, der sich dann in mir zuerst, bevor ich Unternehmer werden wollte, wo ich das Gefühl habe, da werde ich am sichersten reich, war, ich werde entweder Investmentbanker bei Goldman Sachs oder Berater bei McKinsey.
Ah.
Das war irgendwie in meinem Kopf.
Heute noch der Traum von ganz vielen Wirtschaftsstudenten.
Ja, genau. Also das war für den 17-jährigen ich. Wenn ich das mache, kann ich voll reinbuttern, ich muss nicht kreativ sein und ich mache die Kohle. Weil so ein bisschen war mein Selbstbild. Ja, mhm. Und das war eigentlich dann mein, ja, und da werde ich dann sehr fokussiert. Du kennst mich schon ein bisschen, sobald ich dann was habe, dann gibt's nichts mehr. Also dann gibt's nur mehr, also quasi volle Kraft voraus in die Richtung. Deshalb bin ich dann auch angegangen, ja.
Und du warst ja aber dann im Ausland, du hast ja wirklich studiert, glaube ich, sogar in UK, oder?
Mhm.
Und dann hast du aber deinen damaligen Co-Founder irgendwie kennengelernt.
Ja.
Und hast dich dann auf eine, ich muss zugeben, eine ziemlich wahnwitzige Reise dann eingelassen, irgendwie in die USA und dann Investoren suchen und dann um die Welt reisen wegen dem Visum und dann währenddessen eine Firma aufgebaut. Ich meine, wenn du sagst, du wusstest, du gehst studieren und danach wirst du Investmentbanker zum Beispiel. Ja. Das ist ja ein ziemlich sicherer Pfad, weil dann vor dir schon ganz viele gegangen sind.
Mhm, genau.
Aber was ist dann plötzlich passiert, dass du gesagt hast, du lässt dich jetzt auf eine komplett unsichere Reise ein mit einem Typen, den du jetzt keine 10 Jahre kennst?
Ja. Also das Ähnliche ist passiert wie beim Fußball. Ich bin fehlgeschlagen.
Als Student?
Als Person im ersten Jahr kann mich erinnern, ich wollte unbedingt, eben ich habe, weiß nicht, 50 verschiedene Bewerbungen abgeschickt an für ein Summer Internship bei McKinsey, bei Goldman Sachs und so weiter. Und die haben mich alle abgewiesen. Die haben halt gesagt, na. Und dann hatte ich einen Sommer für mich und hab gemerkt, fuck, was mache ich? Und es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe dann so eine, das war 2009.
Jetzt bin ich neugierig.
Ich habe dann in meiner Heimatstadt in Melk, das ist so ein kleines Stadtteil in Niederösterreich, Social Media Seminare angeboten als 19-Jähriger.
Was?
In Person für Leute, die sich auf Facebook registrieren wollten oder was auch immer. Ja.
Wirklich?
Und ich bin vor Merkur mit Flyern gestanden und habe versucht, Leute, also das war ein erstes Business. Ja.
Aber die Idee war einfach, na gut, ich habe jetzt einen Sommer Zeit, ich möchte jetzt ein eigenes Geld verdienen und ich kenne mich ein bisschen aus bei Social Media und ich mache jetzt...
Genau, ja. Und niemand will mich haben, fuck it, dann muss ich mein eigenes Ding machen. Also das ist immer dann so...
Okay, und dann?
Die letzte Instanz. Es war mir ein bisschen peinlich, dass ich jetzt Unternehmer sein muss und nicht cooler Angestellter. Das hat sich heute ein bisschen gedreht. Aber damals war das so mein Gedankengang. Es war so, jetzt muss ich halt mir selber was aufbauen. Es ist zwar nicht so cool, wie bei Goldman Sachs zu arbeiten, aber mache ich es halt. Und ja, es hat nicht wirklich gut funktioniert, aber auch nicht ganz schlecht. Ich merke, ich glaube, ich habe vielleicht ein paar Tausender verdient.
Wo hast du die Kurse gemacht? Bei euch zu Hause, oder?
Ich glaube, in der Volkshochschule habe ich so einen Seminarraum gemietet. Ja.
Okay, und das war dein Sommer?
Es war ein Sommer.
Und dann?
Und dann dann bin ich zurück und dann hat sich was verändert, weil ich habe gemerkt, jetzt habe ich ein Jahr voll reinputtert und da ist nichts rausgeschaut. Hat nichts rausgeschaut, also von dem, was ich wollte, das rausschaut, nämlich ein Internship bei den großen, coolen Firmen, wie ich es dachte damals. Und habe dann gemerkt, das ist schon cool, wenn du dein eigenes Ding aufbauen kannst. Also ich habe dann schon ein bisschen Lunte gerochen, sage ich jetzt mal, von wow, da sagt mir niemand, was ich tun muss. Ich kann das selber alles kreieren und ich baue den Flyer und ich muss zusammenarbeiten mit Menschen, aber nicht auf, ich muss nicht tun, was die sagen, so quasi. Und dann habe ich mich schon langsam mehr und mehr angefreundet. Da gab es so eine Entrepreneurship Society am Campus, bei meiner Uni, und das war irgendwie cool. Und die haben irgendwie Sachen gemacht und selber Produkte gebaut und ich fand das irgendwie, zum ersten Mal ist mir die Idee gekommen, wow, ich könnte Kohle machen und Spaß haben. Ich muss nicht...
Wow, das war früh entkoppelt?
Absolut. Also ich war voll davon überzeugt, dass wenn ich hackel mich zu Tode bei Goldman Sachs für 10 Jahre, habe dann die Kohle und dann mache ich irgendwas. Also das war mein
du hast dich dann zu Tode gehackelt, hast 10 Jahre gearbeitet und hast dann die Kohle gehabt. Aber halt nicht bei Goldman Sachs. Ja,
aber ich habe schon Spaß gehabt. Also
bei klar. Also, stimmt.
Das war einfach das zu Tode hackeln habe ich eh nicht aufgegeben, aber das Spaß habe ich jetzt hoffentlich ein bisschen besser aufgegeben. Aber diese Spaßkomponente ist auch einmal reingekommen. Und die war sehr neu für mich, es kann mir Spaß machen, das, was ich mache und wofür ich bezahlt werde oder wofür ich Geld verdiene. Und da, das ist ganz lustig, kurz bevor ich dann mit Buffer hat irgendwie $100 im Monat verdient und ich habe aber ein Angebot für ein Jahr bekommen bei Accenture, auch so ein
Consulting. Ein Riesenberatungsunternehmen,
genau. Und die haben mir gezahlt 19.000 Pfund. Für das Jahr. Ich habe gedacht, also das war für mich
so viel
unvorstellbare
Geld.
Summe an Geld, wo ich mir gedacht habe.
Weißt du, wie viel Euro das war? Sind
das ist 25.000 Euro
oder okay, so. Okay. Ja.
Und ich habe mir gedacht, wow, mit 25.000 Euro, da kann ich mir alles kaufen.
Ja, Wahnsinn.
Alles, was ich jemals wollte. Und Buffer macht $100 im Monat, so quasi. Ja. Also das deckt nicht mal unsere Serverkosten ab. Aus irgendeinem Grund habe ich doch die Entscheidung getroffen, frage mich nicht, mit welcher Kraft oder inneren Vertrauen oder das immer wieder, vielleicht habe ich doch noch einen gewissen Selbstvertrauensverbindung gehabt, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich lasse das in dieses ein Jahr Internship bei Accenture sausen und flieg mit meinem Mitgründer Joel nach Silicon Valley und wir probieren das einfach mal ein Jahr. Und ich glaube, die grundsätzliche Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, ich erlaube mir Spaß zu haben, statt mich weiter in diesem Radl zu zerredern, wo ich zwar dann vielleicht genug Geld habe oder was auch immer, aber ich lasse das jetzt mal ein bisschen los. Und um ehrlich zu sein, ich habe nicht unbedingt, ich meine, bei Firmen wusste ich schon, dass die auch erfolgreich und Geld kreieren können, aber ich habe es, glaube ich, schon, das war eher dann so ein Hintergedanke, ja, der dann wieder ausgebrochen ist, wie ich dann die Aktien verkauft habe, 7 Jahre später. Aber der erste Gedanke war eher, das macht mir Spaß, das ist geil. Du kriegst dein eigenes Ding, du bist Künstler.
Du hast ihnen erzählt, du bist ausgestiegen, hast einen Teil deiner Anteile verkauft, dann wieder ein bisschen. Jetzt hast du, ja, glaube ich, alles verkauft. Warum? Also wann hast du gewusst, so, jetzt brauche ich da, auch wenn das Unternehmen weiter wächst zum Beispiel, Jetzt trenne ich mich richtig.
Ja, also ich finde, es gibt ein paar Gründe. Ich glaube, das Unternehmen wächst zwar weiter jetzt, also und die Umsätze sind auch öffentlich zugänglich, das kann jeder googeln. Ist halt nicht so toll. Also finde ich jetzt, so sehr ich jetzt emotional ich mich weiterentwickelt fühle, so sehr habe ich noch immer einen hohen Standard für unternehmerisches Schaffen. Und wenn ich das Gefühl habe, da verdiene ich im konservativen Aktienmarkt mehr als dort. Also es ist eine relativ rationale Entscheidung. Die andere Entscheidung war auch eben dieser Vertrauensbruch mit meinem Mitgründer, dass ich nicht mehr das Vertrauen hatte, dass der das Unternehmen wirklich so weiterführt, wie ich das gerne hätte oder mir wünschen würde und mich eigentlich davon separieren wollte und sage, schau, mach ruhig dein Ding, aber dann will ich die Kohle raushaben, meine Kohle. Und mit dem mache ich, was ich will. Und das war so irgendwie eine Mischung aus Gründen und
wenn du zurückblicken würdest, als du deinen Founder kennengelernt hast und ihr habt das gemeinsam wirklich gestartet und gesagt, wir machen das jetzt. Für Jungfounder oder Leute, die jetzt selber was gründen wollen, was hättet ihr damals im Vorfeld vielleicht anders klären müssen, definieren müssen, damit ungefähr 7 Jahre später oder so herum dann nicht zu dem Zeitpunkt kommt, wo ihr sagt, hey, ihr geht's aber so auseinander?
Ja, ich meine, um ehrlich zu sein.
Oder wäre das in jeder Konstellation passiert?
Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem ist.
dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ob ich es anders machen würde. Was ich grundsätzlich seitdem gelernt habe, so kann ich sagen, ist, es ist gut, drüber zu reden. Es ist gut, einfach über seine Erwartungshaltungen zu reden, sich an den Tisch zu setzen, zu sagen, hey, was sind deine Träume, was sind deine Wünsche, was sind deine schwierigen Seiten an dir, die du mitbringst, wenn wir ein Business Partnership machen. Dass man sich einfach da ein bisschen besser abholt und merkt, okay, oder was sind eine Frage, die ich letztens besprochen habe, die ich cool finde, ist, was sind Kompromisse, die ich nicht eingehen kann oder will?
Wow.
Und wenn dann jemand sagt, na, ich kann den Kompromiss nicht eingehen, dass wir irgendwann verkaufen, weil ich möchte das auf ewig machen und du weißt aber, du willst unbedingt verkaufen.
Oh, dann, das ist okay.
Dann weißt du am Anfang schon, okay, da wird es uns irgendwann richtig mal explodieren und richtig zerreißen. Und ich glaube einfach, sich so, sind jetzt keine, müssen die Fragen sind nicht so wichtig, aber einfach so ein paar Grundsatzfragen zu persönlichen Werten, zu persönlichen Zielen, Träumen, persönlichen Mustern, das wäre so die Basis, die ich jedem empfehle, ein bisschen mehr zu schaffen, die einem dann auch hilft, allgemein in der Mitarbeiterführung, in der Beziehungsführung mit einem Mitgründer, auch allgemein mit Menschen überall im Leben eigentlich, weil man dann, glaube ich, mehr Leute findet, die zu einem passen und weniger, die vielleicht nur auf den ersten Blick hinpassen.
Es gibt ja ganz oft dieses Bild, wenn du den Leuten sagst, ja, warum habt ihr nicht drüber geredet, haben sie gesagt, naja, ich habe mal gedacht, das wird schon besser.
Genau.
So, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, es wird nie besser. Also ich habe selber einen Startups Co-Founder gehabt, wo ich immer gesagt habe, weißt du, wenn wir aufhören zu reden, ist das Ding erledigt. Ja. Und dann heißt immer, geh, hör auf, wir sind ja keine Mädels, die ständig reden wollen. Also solche.
Ja.
Und dann denkst du auch irgendwann, naja gut, das wird sich schon richten.
Ja.
Das richtet sich doch nie, oder?
Ja.
Wenn man eng zusammenarbeitet.
Allein, dass das ein Teil ist, wir sind ja nicht wie die Mädels.
Ja,
ein Satz ist, ich glaube, das schadet uns Männern ja extrem.
Total,
das
ist eine Katastrophe, die Aussage.
Glaub, wir hauen uns da selber das Hackl ins Kreuz, weil die gute, fließende Kommunikation die Basis ist für all jegliche intime Beziehungen, Business, romantisch, freundschaftlich,
egal. Das ist, was du gerade sagst, intime Beziehung auch im Business.
Absolut, ja. Ich meine, ein Mitgründer, erinnere dich, wie viel Zeit hast du mit deinem Mitgründer verbracht?
Mehr als mit jedem anderen Menschen.
Mehr als mit jedem Partner.
Alles mitbekommen.
Ja, mit jedem,
alles mitbekommen, ja.
Eben. Und da zu sagen, wir reden nicht oder wir, das wird sich schon richten. Ich denke mir, das ist ja eigentlich hinrissig.
Das ist verrückt, ja.
Und ich glaube, wir machen schon ein bisschen einen Schwung dorthin allgemein, gesellschaftlich, dass wir mehr zum Reden anfangen. Ich glaube, die meisten dürfen sich noch trauen, die Dosis ein bisschen zu erhöhen.
Was hättest du dir gewünscht, früher in deinem Leben gewusst zu haben? Was du sagst, fuck, warum hat mir das keiner gesagt?
Ja, zu lernen, mit seinen Emotionen umzugehen. Ja. Ganz konkret zu lernen, seine Emotionen zu spüren, da sein zu lassen, uns aufzuhören, sie zu managen. Ich habe das Gefühl, wir haben so ein Verständnis in unserer Gesellschaft, dass wir unsere Emotionen managen müssen oder irgendwie unter Kontrolle halten. Aber in Wirklichkeit, ich hätte mir gewünscht zu lernen, sie da sein zu lassen und sie zu feiern, egal ob es traurig oder Wut oder Hass oder Freude ist. Irgendwie alle zu feiern als Teil von meiner Menschlichkeit, die mich lebendig machen. Und ich hätte, glaube ich, einfach gern jemanden gehabt, der mir das zeigt, der sagt, wie geht's dir? Wütend? Okay, jetzt spielen wir mit dem. Ja, so wie wir Basketball spielen, spielen wir jetzt mit der Wut. Ja, wie fühlt sich das an? Boah, mir wird voll heiß und ich würde gerne jemanden ins Gesicht schlagen oder jemanden wirklich eine reinhauen und sagen, okay, und lass das zu. Also gefühlsmäßig, ja. Und wie fühlt sich das an? Oder auch so quasi in geregelten Sinn, wie fühlt sich das an, einen Schlag wirklich auszuteilen und wirklich präsent zu sein dafür, wenn wir jetzt
sich mit dem auseinanderzusetzen.
Genau, und nicht wegzulaufen vor dem.
Ja. Es ist ja so, wenn wir uns ja nicht miteinander mit dem auseinandersetzen, das fällt mir kein besseres Wort an, aber das lagert sich ja im Körper ab.
Mhm. Absolut. Und es jagt uns unbewusst. Ja.
Bekommt man das raus?
Ja, durchs Spüren. Also ich glaube, jeder Moment, wo wir irgendwie unrund sind, ist eigentlich der Körper, der sich meldet und sagt, hey, da ist was. Könntest du das ausleeren für mich? Und wir sind alle so gedrillt, dass wir sagen, na, runter damit wieder. Und
aber wie leere ich das aus? Ich meine, das eine ist okay, reinspüren, das erkennen, aber gibt es irgendwelche Übungen, irgendwas, wo man sagt, lauf bei dem Puls einen Kilometer und das kommt raus oder ich weiß nicht.
Na, also da würde ich sagen, da kommst du mal zu mir, Ali, dann
sehe ja,
ich da
ganz also genau, gern.
Wie man es macht. Aber grundsätzlich ist es viel, es verlangt gleichzeitig viel mehr Mut, als man glaubt, und es ist viel einfacher, als man glaubt. Weil wir müssen aktiv nichts machen, damit, weil es will, die Wut will von selber gespürt werden.
Und wir drücken es meistens weg.
Wir
lenken uns ab.
Wir machen was Aktives, dass sie nicht da ist, ja. Jedes Kleinkind, jeder Hund, jedes Tier, die sind Angst, laufen weg und dann sind es wieder, genau. Da lagert sich nichts ab. Ja.
Oder sie schütteln sich ab oder machen irgendwas. Richtig, ja.
Und ich glaube, die grundsätzliche Einladung ist einfach zu lernen, in Stille zu gehen, glaube ich. Ja. Wir reden viel über Meditation dieser Tage und das ist super. Ich glaube, dass Meditation hat auch schon wieder was sehr Aktives für viele Menschen.
Habe Menschen, die sagen zu mir, jetzt habe ich es versucht, fünfmal und es geht aber nicht.
Genau, ich muss jetzt meditieren. Ja. Wenn das schon eine sehr aktive Form wieder annimmt, schießt man schon wieder ein bisschen vorbei. Ich glaube, deshalb sage ich immer, in die Stille gehen, da ist noch weniger Druck als meditieren.
Und vor allem, ich muss meditieren.
Ich muss meditieren.
Ich muss entspannen.
Ja, genau. Ich würde sagen, wo genießt jemand, in die Stille zu gehen? In der Badewanne, im Wald spazieren oder was auch immer. Und dann einfach zu sagen, was ist da, was lasse ich da sein? Das ist mein erster Impuls zu sagen. Und mein zweiter ist, mach es nicht allein. Ja. Also lern von jemandem. Ja, also es gibt schon Menschen, die das gut können, diese Gefühle da sein zu lassen und spüren. Und ob es ein Therapeut ist oder eben ein Greenberg-Praktiker oder ein Coach oder ein Mentor oder egal wer, oder ein Meditationslehrer, es kann eine Lehrerin, es kann ja alles sein. Aber einfach, also das ist eine meiner größten Leistungen ist, dass ich mich nicht mehr als dieser Lone Wolf, starker Mann, der es alleine schafft, sondern als jemand ist, der auf den Schultern von anderen und auch im Handschlag mit anderen wächst und zusammenarbeitet. Und, ja.
Ich glaube, das ist eines der größten Learnings überhaupt unserer Gesellschaft. Mhm. Jetzt komme ich am Ende jetzt zum Thema Freude. Mhm. Du hast irgendwann gepostet ein Foto neben einem blauen Auto. Das Auto kostet, glaube ich, 500.000 in der Version, in der du hast. Das ist ein Lambo.
Ja.
Und Cabrio.
Ja.
Welches Auto ist das genau? Ich meine, ich kann nur unterscheiden zwischen Ferrari und Lambo. Mehr kenne ich mich denn nicht aus. Welche Karre ist das?
Es ist ein Aventador. Roadster.
Wie viel PS hat sowas?
Der hat 740.
Und der kostet 500.000.
Mhm.
Ich meine, in Österreich, wenn einer...
Nicht ganz, 400. 63.000.
Entschuldigung, natürlich 163.000.
Wenn man schon ganz
heute. In Österreich, wo ich ja noch erlebe, dass Leute, wenn sie sich mal ein bisschen besseres Auto kaufen, sich gleich rechtfertigen und sagen, ja, ich habe es ja nur gekauft wegen am Kind und damit hinten das eine passt und naja, und eigentlich ist er auf die Firma und so.
Mhm.
Hat das trotzdem Mut benötigt, um sein Auto zu kaufen und damit dann rauszufahren und sagen, hey, Familie, Freunde, Facebook, ich habe mir jetzt die Karre gekauft.
Ja, viel, viel Mut. Also auch wieder vielleicht, verstehen das manche nicht, aber ich habe einige Coaching-Sitzungen gebraucht, um mir zu erlauben, dieses Auto mehr oder weniger grundlos zu kaufen. Mhm. Einfach als Geschenk an mich, als Kindheitstraum, als geile Sache, die jetzt nicht so viel Hintergedanken hat.
Ja. Ich wollte mich fragen, wie fühlt es sich an, bei diesem Auto Gas zu geben?
Ich nehm dich mal mit, du musst es selber spüren.
Es dürfte geil sein.
Hol dich mal ab. Es ist geil. Ja, es ist ja, es ist ein bisschen wie im Prater in der Hochschaubahn. So würde ich es
vergleichen.
Ja. Also jetzt da, ja.
Wir haben jetzt eine Brücke geschlagen von Trauer, Emotionen, Wut, sich spüren, Millionen am Konto, ein 12-Jähriger, der sich niemals dort gesehen hätte, wo du heute bist, ein junger Fußballer, der gescheitert ist, ein junger Student in England, der gescheitert ist, der sich auf eine Reise eingelassen hat und dann gemerkt hat, mein Co-Founder und ich haben ganz andere Erwartungshaltungen. als Millionär in New York in den Frust gefallen ist und nicht wusste, wer er ist, bis dass er Bankier Mönchen in New York war und das in einem sehr jungen, in einem sehr jungen Leben von gerade mal 30 Jahren. Mhm. Wenn jetzt dieses Mikrofon, das gerade vor dir ist, in alle Haushalte der Welt gehen würde, 7 bis 8 Milliarden Menschen hören zu, alle können Deutsch, alle sind jetzt wach. Mhm. Und die hören uns gerade zu. Gibt es einen Gedanken, wo du dir denkst, wurscht, ob jetzt einjähriges Kind das dich verstehen würde oder 99-jähriger Opa, gibt es irgendeinen Gedanken, wo du denkst, es wäre mal sinnvoll für die Welt, wenn wir alle mal nur über diesen Gedanken nachdenken? Mhm. Jetzt gerade hören alle zu. Welcher Gedanke wäre das, wo du sagst, denkt mal über das nach? Mhm.
Also ich fühle mich da jetzt sehr einfach gestrickt eigentlich. Und ich würde nicht, also was ich allen eigentlich wünschen würde als Gedanke, ist vielleicht kein Gedanke, es ist eine Frage. Und es ist die einfachste Frage der Welt. Es ist die Frage, wie geht's mir? Und diese Frage ist vielleicht zum ersten Mal in vielen Momenten wirklich ernst zu nehmen. So, wie geht's dem Individuum, das da ist? Und wie kann ich dem Individuum gerade für das da sein? Und ich glaube, wenn wir uns alle authentischer, wie geht's mir, fragen könnten und uns dann noch dazu ein bisschen Zeit geben würden, wirklich auf die Frage einzugehen. Mhm. Ich glaube, dann würde es uns allen ein bisschen besser gehen, im Sinne von, wir wären ein bisschen entspannter, wir wären ein bisschen akzeptierender, wir wären ein bisschen freudiger und ja, dorthin auch wieder zurückzukommen, diese Grundbasisempfindung von dem, was gerade da ist in uns, so plump und so, ja, einfach das jetzt ginge mag, ja.
Vielen Dank.